Ja, dann möchte ich alle Geschwister in Aalen im Online-Meeting und auch hier in Adelberg ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich möchte mit euch heute Morgen fortfahren in unserer Betrachtung über Johannes 17 und bitte euch mit mir Johannes 17 aufzuschlagen. Wir wollen lesen Johannes 17 ab Vers 11, ab dem zweiten Teil bis zu Vers 19. Johannes 17, Vers 11 ab der Mitte. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Ja, wir haben uns ja letztes Mal damit begonnen, mit dieser ersten Bitte des Herrn Jesus in Bezug auf die Seinen, die er gegenüber seinem Vater im Himmel vorgebracht hat, uns mit dieser ersten Bitte zu beschäftigen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass der Herr Jesus diese Bitte gegenüber seinem Vater in einem dreifachen Licht vorbringt. Das erste ist die neue Stellung in der ewigen himmlischen Herrlichkeit, die er jetzt als Mensch im Begriff stand einzunehmen. Und das ist das, was wir in den Versen 1 bis 5 finden. Da spricht der Jesus über diese neue ewige himmlische Herrlichkeit. Und er steht zu dieser Herrlichkeit in einer zweifachen Beziehung als Sohn Gottes. Ist sie ihm von Ewigkeit her zu eigen, als Mensch hat er sie sich durch sein Werk und durch sein Leben erworben. Der zweite Punkt ist, der Sohn bittet im Licht dessen, wer die Jünger sind und was die Jünger sind. Ihre neue Stellung in Bezug auf Gott. Eine völlig neue Stellung, wie wir gesehen haben, eine völlig neue Beziehung, in die sie mit hineingenommen würden, indem sie jetzt Gott als Vater kennen. Man kann es ganz schwach vielleicht so ausdrücken, der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde, er verlässt diese Erde, geht zurück in den Himmel und sozusagen diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, die rücken jetzt nach und nehmen diesen Platz, den der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde in der Beziehung zu seinem Gott und Vater eingenommen hatte, diesen Platz, diese Stellung, diese Beziehung nehmen sie jetzt ein, indem Gott zu ihrem Gott und zu ihrem Vater wird. Und der dritte Punkt ist, er betet im Licht der Umstände, in das die Seinen hineingestellt sein werden. Sie sind in dieser Welt, aber ohne die leibliche, die physische Anwesenheit ihres Herrn und Meisters. Und diese drei Tatsachen, die neue Stellung des Herrn Jesus jetzt im Himmel, ihre neue Stellung hier auf dieser Erde und die Tatsache, dass er nicht mehr persönlich bei ihnen anwesend ist, das führt zu dieser ersten Bitte, die wir gelesen haben: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Und wir haben gesehen, das bedeutet, bewahre sie in der richtigen Beziehung, in der richtigen Gemeinschaft zu Gott. Bewahre sie in dieser richtigen Beziehung, Gemeinschaft zu dir als Gott und Vater. Du bist jetzt ihr Gott und Vater geworden. Und sie nehmen jetzt den Platz von mir auf dieser Erde ein. Das Zweite, was wir gesehen haben, das Ziel dieser Bitte ist aber, bewahre sie auch in der richtigen Beziehung, Gemeinschaft zueinander. Das Ziel der Bewahrung ist, damit sie eins seien wie wir. Und es geht hier um die Einheit der Apostel. Und wir haben auch letztes Mal ein bisschen darüber nachgedacht, wodurch diese Einheit der Apostel bedroht wurde und wird, was wir gleichzeitig auch auf uns und unsere Einheit als Kinder Gottes anwenden können. Es war eine Einheit in der Gesinnung und sie wurde zum Beispiel in Lukas 22 bedroht durch Hochmut. Sage uns, wer ist der Größte von uns? Wir haben gesehen, es ist eine Einheit in der Lehre. Das wird uns besonders deutlich im Galaterbrief Kapitel 2. Die Apostel, sie geben Paulus die rechte Hand der Gemeinschaft und drücken somit ihre Übereinstimmung an dem Evangelium, das sowohl Petrus, Jakobus und die anderen als auch Paulus verkündigt haben. Und wir sehen aber im gleichen Kapitel, wie dann diese Einheit bedroht wird, indem Petrus, wie Paulus ihm vorwirft, sich auf ein anderes Evangelium einlässt. Und wir haben gesehen, es war eine Einheit im Handeln. Das kann man zum Beispiel sehen, Apostelgeschichte Kapitel 6. Den ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wo die Apostel sozusagen wie ein Mann auftreten, wie sie völlig eins sind in der Beurteilung von Situationen und im Handeln. Und besonders deutlich wird es nochmal in Apostelgeschichte Kapitel 15. Denn da finden wir wieder beides. Wir sehen einmal die Einheit des Handelns im Apostelkonzil. Sie beurteilen die Sachlage gleich. Sie sind sich völlig eins in der praktischen Schlussfolgerung, die daraus zu ziehen ist. Und sie senden deswegen diese Briefe an die Heiligen, die aus den Nationen kommen, dass sie nicht verpflichtet sind, das Gesetz einzuhalten und sich beschneiden zu lassen. Hier sehen wir wunderschön Einheit im Handeln. Jakobus spricht, Petrus spricht und sie sind geführt und geleitet durch den Heiligen Geist, völlig eins. Aber am Ende von Kapitel 15 sehen wir dann am Hand vom Beispiel von Paulus und Barnabas, wie plötzlich keine Einheit im Handeln da ist und diese Einheit zerbricht und Paulus und Barnabas getrennte Wege gehen, weil sie die Situation mit Johannes Markus unterschiedlich beurteilen. Und so sieht man, wie diese Einheit beständig bedroht ist. Und dass es beständig diese Bewahrung durch Gott, den Vater, braucht. Und dann haben wir gesehen im zweiten Teil von Vers 11, wie jetzt der Sohn Gottes seine Jünger der Fürsorge des Vaters anbefiehlt. Nachdem bisher er als Sohn Gottes, der hier auf dieser Erde war, für die Seinen gesorgt hat, sie bewahrt hat, das haben wir gelesen in Vers 12. Und er hat dies getan in Vollkommenheit. Er hat seinen Dienst, den Auftrag, den er von seinem Vater bekommen hat, in Treue ausgeführt. Und in Vers 12 finden wir auch die Wirksamkeit seines Dienstes. Der Herr Jesus konnte nämlich sagen, ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Also das zeigt nochmal in Vers 12 die ganze Vollkommenheit. Auch die Treue gegenüber der Aufgabe, die er vom Vater bekommen hat, die Treue denen gegenüber, die ihm vom Vater anvertraut worden sind, und auch die Wirksamkeit seines Dienstes. Er hat keinen von ihnen verloren. Alles, was der Vater ihm anvertraut hat, ihm übergeben hat, hat der Jesus behütet und bewahrt. Aber das wirft natürlich sofort bei den Jüngern damals und auch bei uns die Frage auf, ja, aber was ist mit Judas? Was ist mit Judas? Konnte der Herr ihn nicht bewahren? Fehlt es dem Herrn Jesus an Macht, an den Mitteln, um Judas zu bewahren? Oder was noch viel schlimmer wäre, wollte er Judas gar nicht bewahren? Fehlt es dem Herrn Jesus an Liebe zu Judas? Und die Schrift nennt uns aber in Vers 12 zwei Gründe, warum Judas nicht zu denen gehört, die der Herr Jesus behütet und bewahrt hat und zu denen, von denen keiner verloren gegangen ist. Der erste Grund finden wir in dem Ausdruck, mit dem Judas bezeichnet wird. Er wird genannt der Sohn des Verderbens. Und es zeigt uns, und es gibt noch andere Parallelstellen im Johannesevangelium, Judas war nie ein Kind Gottes. Sein Charakter war durch Verderben gekennzeichnet. Und es gibt nur noch im Neuen Testament eine einzige Person, die ebenfalls Sohn des Verderbens genannt wird. Das haben wir letztes Mal auch gelesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Der Mensch der Sünde, der Gesetzlose, der Antichrist. Und Judas war sozusagen, könnte man vorsichtig sagen, eine Vorausschattung auf den, in dem sich einmal das ganze Böse, die ganze Gesetzlosigkeit des Menschen kulminieren sollte. Aber Verderben war nicht nur sein Charakter, sondern Verderben war auch das, was sein ewiges Schicksal war, die ewige Verdammnis. Und der zweite Punkt, sagt hier der Herr Jesus, damit die Schrift erfüllt würde. Judas diente Gottes souveränen Absichten. An Judas wird uns Gottes Treue bewusst, sein Wort zu erfüllen, seinen Plan, seinen Heiratsschluss zu erfüllen. Es wird uns Gottes Weisheit bewusst und seine Allmacht. Wie Gott sogar selbst das Böse der Menschen verwenden kann, um seine Absichten zu erfüllen und dabei gleichzeitig aber vom Bösen der Menschen völlig unberührt bleibt. Das heißt, bei Judas lag es nicht daran, an der fehlenden Macht, an den fehlenden Mitteln unseres Herrn, auch nicht an der fehlenden Liebe. Wenn er wirklich einmal die Evangelien nachlässt, wie der Herr Jesus um Judas gerungen hat, wie er versucht hat, durch Handlungen, durch Worte sein Gewissen anzusprechen, ihn tief in sein Herz hineinzutreffen und ihn zu überführen, dann sieht man einmal, welche Liebe der Herr Jesus zu diesem seinem Verräter hatte. Nein, es waren nicht die fehlenden Mittel, es war nicht die fehlende Liebe, sondern es war Judas, es war die Sünde, auf die er sich eingelassen hat, von der er nie umgekehrt ist. Und es war im Gegenteil Gottes Weisheit und Gottes Allmacht, die dafür sorgt, dass sich sein Ratschluss, sein Heilswille erfüllt. Und es führt uns zu Vers 13. Da sagt der Jesus, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jetzt aber komme ich zu dir. Er weist noch einmal auf seine Rückkehr zu seinem Vater in die himmlische Herrlichkeit hin. Er weist darauf hin, dass es zu einer Trennung kommen wird, zwischen ihm und dem Seinen. Und Abschied, Trennung ist ja normalerweise immer ein Anlass für Trauer, vor Angst, Verzweiflung. Wir reden ja auch vom Abschiedsschmerz. Aber er sagt hier, dass ich von euch weggehe. Das ist für euch kein Grund zu verzweifeln, kein Grund zu verzagen, kein Grund jetzt in Angst euch zu verstecken und in Abschiedsschmerz euch in irgendeiner Form zu verzehren. Sondern ganz im Gegenteil, es soll für euch letztendlich ein Grund der Freude sein. Denn jetzt macht er einen Gegensatz. Ich komme zu dir, aber gleichzeitig rede ich jetzt dieses zu dir in der Welt. Und damit bezieht er sich auf sein Gebet. Dieses Gebet, wir finden ja, dass der Herr Jesus sich zu Gebeten teilweise zurückgezogen hat. Er hat einsame, öde Orte aufgesucht, wo er mit seinem Vater im Himmel ganz alleine war. Aber hier betet er ein Gebet bewusst im Beisein seiner Jünger, sodass sie jedes Wort, das er über sich, über seine Beziehung zum Vater, über die Beziehung des Vaters zu ihm und über ihre Beziehung zum Vater und ihre Beziehung zum Sohn, dass sie jedes Wort genau hören und verstehen konnten. Und was war seine Absicht damit? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Wichtig ist es, meine Freude. Das heißt, es geht nicht um irgendeine Freude, sondern es geht darum, dass sie die Freude des Herrn Jesus in sich haben. Das heißt, es geht um die Freude, die er als Mensch auf dieser Erde in sich hatte. Und das ist das Interessante, wir teilen sein Leben, ewiges Leben. Und zu dem Teilen seines Lebens gehört auch das Teilen seiner Freude. Es ist diese Freude an seiner Gemeinschaft, an seiner Beziehung zum Vater, diese Freude an dem, was er für den Vater war, diese Freude an dieser ewigen Herrlichkeit, in die er jetzt eingehen sollte. Es ist aber auch diese Freude, die der Herr Jesus unter Vater an den Seinen hat. Ihre neue Stellung, Beziehung zum Vater, das, was sie in den Augen von Vater und Sohn sind, auch die Liebe des Vaters zu den Seinen und das Werk des Herrn Jesus, das er für sie tun würde. All diese Dinge haben den Herrn Jesus mit tiefster Freude hier auf dieser Erde ergriffen und erfasst. Und wenn wir von diesen Dingen hören, über diese Dinge nachdenken, dann sollten sie auch uns mit tiefster Freude erfassen. Ist ja ganz interessant, er sagt dann, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Es geht also nicht nur um einen Tropfen Freude, sondern einen riesen Tank, so einen kleinen Tropfen, sondern dieses meine Freude völlig in sich haben bedeutet so viel wie in vollem Maß. In der ganzen Fülle. Wir können im Bild gesprochen hier an ein Gefäß denken, das sozusagen bis zum Rand gefüllt ist. Und das ist das, was der Herr Jesus hier meint. Wenn wir sozusagen, wenn die Jünger ein Gefäß sind, dann soll uns seine Freude völlig erfüllen. Und es ist interessant, dieser Ausdruck, damit die Freude völlig sei, den hat er schon zweimal in seiner Obersaalrede verwendet. Und lasst uns einmal diese beiden Stellen aufschlagen, weil ich denke, die sind wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr herausfordernd für uns und für unser Glaubensleben. Die erste Stelle ist im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 9 bis 11. Da sagt er, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, So werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und hier kommt diese Freude durch den Gehorsam Gott gegenüber aus Liebe zu ihm. Und das ist etwas, was die neue Natur mit sich bringt, was durch das ewige Leben eine Auswirkung des ewigen Lebens ist, dass der Gläubige sich jetzt freut, Gottes Willen zu tun, weil er Gott von ganzem Herzen liebt. Genau das Gegenteil von dem, was die Welt, ja, wenn man mit den Menschen über das Christentum redet, dann heißt es ja oft, oh, da muss ich so viele Gebote einhalten, damit will ich nichts zu tun haben. Da darf ich dies nicht mehr, darf ich das nicht mehr. Aber ganz anders bei einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes hat die gleiche Freude wie der Herr Jesus. Und der Herr Jesus hat ja selber einmal gesagt, es war seine Speise, den Willen Gottes zu tun. Und dieser Gehorsam motiviert aus Liebe zu seinem Vater, das war seine große Freude. Und das soll auch unsere Freude sein. Und auch diese soll, hier finden wir diesen Ausdruck, völlig werden. Wieder dieses Gefäß gefüllt bis zum Rand. Und die zweite Stelle ist in Johannes 16. Vers 23. Da sagt der Herr Jesus, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Was ist das für eine wunderbare Verheißung auch für unser Gebetsleben, dass wenn wir in seinem Namen beten, dann empfangen wir vom Vater und dieses Empfangen bereitet uns Freude. Ist für uns ein Gegenstand der Freude. Und auch diese Freude wiederum soll völlig in uns sein. Und ich hoffe, jeder von uns durfte wirklich diese Erfahrung auch schon ganz persönlich in seinem Glaubensleben machen, dass er wirklich im Namen des Herrn Jesus gebetet hat. Und wie dann der Vater über alles bitten, über alles verstehen, wie der Vater dann gibt und wie das uns mit tiefster Freude erfüllt hat und erfüllen durfte. Pink schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium ein herausforderndes Zitat: Ein unglücklicher, trübseliger Christ ist daher ein Selbstwiderspruch. Ein freudloser Christ ist einer, der nicht mit dem Vater in praktischer Gemeinschaft verbunden ist. Andere Gegenstände beschäftigen sein Herz und infolgedessen wandelt er nicht im Licht seines Angesichtes. Was ist das Heilmittel, um zu dieser Freude zurückzukehren? Unsere Sünden zu bekennen, alles abzulegen, beiseite zu schaffen, was unsere Gemeinschaft mit dem Vater behindert, die Mittel regelmäßig zu nutzen, die er in seiner Gnade zur Aufrechterhaltung unserer Freude bereitgestellt hat. Das Wort, das Gebet, die tägliche Beschäftigung des Herzens mit Christus, das immer und immer wieder Verweilen bei der herrlichen Zukunft, die uns erwartet, und anderen den unerforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Das heißt eigentlich, wenn wir uns mit Johannes 17 beschäftigen, wenn wir hier sonntags hinausgehen, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, wie der Vater den Sohn sieht, wie der Sohn den Vater sieht, wie der Vater uns sieht, wie der Sohn uns sieht und für was der Sohn für uns bittet und was der Vater für uns tut, dann müssten wir eigentlich jeden Sonntag hier rausgehen und platzen vor Freude. Weil es sind genau die Dinge, an denen sich der Herr Jesus freut. Und diese seine Freude soll im vollen Maß in seiner ganzen Fülle in uns sein. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Jetzt kommt etwas Interessantes. Ihre neue Stellung zu Gott, dass Gott jetzt ihr Vater geworden ist, führt sie gleichzeitig zu einer neuen Stellung gegenüber dieser Welt. Und der Herr Jesus behandelt jetzt bis Vers 17 die Stellung der Jünger gegenüber der Welt. Das ist der Schwerpunkt. Aber interessant ist, er fängt trotzdem damit an, wo alles seine Grundlage hat, nämlich in ihrer Stellung, in ihrer Beziehung zum Vater. Und das steckt in den Worten drin, ich habe ihnen, und jetzt achtet genau, nicht einfach das Wort Gottes gegeben, sondern der Herr Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und dein Wort im Zusammenhang vom ganzen Johannesevangelium und ganz besonders in diesem Abschnitt meint dein Wort eben diese Offenbarung Gottes, des Vaters und Gottes als Vater. Und die Reaktion der Welt darauf ist Hass. Der Grund für den Hass der Welt ist, weil diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, die Kinder des Vaters sind, sie sind nicht Teil dieser Welt. Und dann macht er einen Vergleich, wie auch der Herr Jesus nicht Teil dieser Welt ist. Jetzt müssen wir natürlich zuerst einmal klären, was meint der Herr Jesus hier mit dem Ausdruck Welt. Ich denke, uns ist allen klar, er meint damit nicht den Planeten Erde. Ja, denn die Schöpfung an sich. Sondern, ich habe eigentlich ein sehr erklärendes Zitat bei William Kelly gefunden. Er schreibt folgendes, die Welt in dem Sinn, wie sie hier betrachtet wird, ist jenes große System, das der Mensch sich errichtet hat, abseits von Gott, in Unabhängigkeit und Selbstherrlichkeit. Das nicht seine äußere Ehre ausschließen will, das heißt, die Welt erkennt durchaus gewisse Formen der Religiosität an, sondern was sie ausschließen will, ist jede echte Unterwerfung gegenüber seiner Gerechtigkeit, seinem Willen, seinem Wort oder seiner Verherrlichung. Das heißt, wenn Johannes hier von dieser Welt spricht, dann meint er damit ein Wertesystem. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, da spricht er ja auch über den Charakter dieser Welt. Er meint ein Wertesystem, das im völligen Gegensatz zum Wesen des Vaters steht, das zeitlich begrenzt ist und das allein auf das Irdische setzt. Die Kennzeichen dieser Welt sind Unabhängigkeit. Man möchte mit Gott nichts zu tun haben, man klammert Gott aus allem aus. Und Selbstherrlichkeit. Der Mensch, der sich selber erhöht und sich groß macht, der für sich den Platz Gottes einnehmen möchte. Und er sich deswegen weigert, sich diesem Gott, seinem Schöpfer zu unterwerfen, der seine Gerechtigkeit ablehnt, Gottes Willen ablehnt, sein Wort ablehnt und sich weigert, Gott zu verherrlichen oder anzubeten. Man kann es vielleicht ganz schwach so ausdrücken, letztendlich sind es hier zwei Familien. Wir haben auf der einen Seite die Familie der Kinder Gottes. Und diese Familie hat ein Oberhaupt, das ist Gott, der Vater. Und das Oberhaupt der Familie legt sozusagen die Werte bestimmt, die Werte und die Ordnungen vor, nachdem diese Familie lebt und funktionieren wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Familie der Welt. Und nach Johannes 8, Vers 44 hat auch diese Familie ein Oberhaupt, nämlich Satan. Und auch dieses Oberhaupt bestimmt die Werte und Verhaltensweisen, nach denen diese Familie funktionieren wird. Aber diese Werte und Verhaltensweise dieser zwei Familien stehen sich in völligem Gegensatz gegenüber, so wie sich auch diese beiden Familienoberhäupter in völligem Gegensatz einander gegenüberstehen. Und deswegen hasst die Welt die Gläubigen. Weil sie genau erkennt, sowohl an ihrer Stellung und hoffentlich auch an unserem Wandel, dass wir letztendlich ein Fremdkörper sind. Wir gehören nicht zu dieser Familie, wo Satan das Oberhaupt ist. Wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt. Wir sind für diese Welt wie ein Geschwür, dass es letztendlich darum geht, so schnell wie möglich loszuwerden. Es muss deswegen auch in unserem praktischen Wandel ein Unterschied zu der Welt, zu den Ungläubigen sein. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, möchte ich euch zwei Stellen lesen aus den Schriften des Johannes. Einmal aus dem ersten Johannesbrief. Kapitel 3. Es sind zwei Stellen, wo genau beschrieben wird, warum die Welt die Gläubigen hasst. Erster Johannes 3, Vers 7. Kinder, dass euch niemand verführe, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Johannes redet hier sehr grundsätzlich. Aber er macht hier einen klaren Gegensatz auf, einmal was das Verhalten, was den Wandel zwischen den Kindern Gottes betrifft und den Kindern dieser Welt. Das Wandeln der Kinder Gottes ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit, weil das ihrem Vater entspricht, wie er gerecht ist. Dagegen, wer in der Sünde lebt und beständig sündigt, der zeigt an, wer sein Oberhaupt ist, zu welcher Familie er gehört, weil das nämlich der Wesens- und Charakterzug des Teufels ist, Vers 8. Und der Herr Jesus ist ja gerade dazu gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten, zu zerstören. Dann Vers 9, das neue Leben, die neue Natur, ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht sündigt. Und das macht eben den Unterschied aus zwischen denen, die dieses Leben haben und denen, die dieses Leben nicht hatten. Und somit werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Und dann kommt ab Vers 11 darauf zu sprechen, das wirkt sich aber auch aus für das Miteinander dieser zwei Familien. Und er macht es deutlich am Beispiel von Kain und Abel. Kain hat seinen Bruder ermordet. Warum? Weil seine Werke böse waren und durch sein gerechtes Handeln die aber sein Bruder ins Licht gestellt hat. Und deswegen hasst uns die Welt. Also Johannes zeigt hier ganz klar auf, es sind zwei völlig entgegengesetzte Wertesysteme. Und diese zwei völlig entgegengesetzte Wertesysteme führen auch zu einem völlig unterschiedlichen Wandel, zu einer völlig unterschiedlichen Lebenspraxis. Und dort, wo wir mit dem Herrn wandeln, da wird es immer dazu führen, dass wir letztendlich die Bosheit und die Verdorbenheit dieser Welt ins Licht stellen. Und das hasst die Welt. Und das kann man ja sehr schön an seinen Kindern erkennen. Wann werden meine Kinder immer am zornigsten? Dann, wenn ihr böses Verhalten ins Licht gestellt wird. Und das Gleiche sagt ja auch die Schrift über den Herrn Jesus. Die Menschen, sie wollten nicht zum Licht kommen. Warum? Weil ihre Werke böse sind. Und wer böse ist und diesen Spiegel vorgehalten bekommt, der scheut das Licht. Denn er will alles dafür tun, das zeigt uns ja der Sündenfall schon mit Adam und Eva, um seine Bosheit zu verbergen. Und deswegen dort, wo wir mit Gott wandeln, da halten wir der Welt, nicht weil wir etwas Besseres sind. Das werden wir gleich sehen, dass das allein das Wirken der Gnade Gottes ist, dass das nichts mit uns zu tun hat. Wir sind genau aus dem gleichen miesen Material wie die Kinder dieser Welt auch. Sondern es ist das Wirken der Gnade Gottes, die das bewirkt, dass wir nach Gottes Grundsätzen leben und dadurch dieser Welt in gewisser Weise einen Spiegel vorhalten, und das reizt sie, das provoziert sie. Es gibt noch eine zweite interessante Stelle, die ich in dem Zusammenhang anfügen möchte, wo das sehr schön zeigt, und zwar wenn Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 7 aufschlagt. Da steht es sogar wörtlich drin im Zusammenhang mit Noah. Da heißt es, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Noah glaubt. Der Glaube wirkt sich praktisch auf, indem er handelt gemäß dem Ausspruch Gottes. Er baut die Arche. Und allein der Bau der Arche hat die Menschen ins Licht gestellt und sie verurteilt. Und so ist es, wenn wir entsprechend nach dem Herrn leben, dann wird diese Welt durch unser Handeln verurteilt. Dann zeigt sich, dass diese Welt völlig zu Recht unter dem Gericht Gottes steht. Und jetzt die zweite Stelle, wo der Jesus über diesen Hass der Welt spricht, das ist in Johannes 15, Die Verse 18 bis 20. Da heißt es, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und hier wird nochmal klar betont, wir waren einst ein Teil dieser Welt, aber durch seine Gnade hat er uns aus dieser Welt herausgenommen, sind wir jetzt sozusagen Glieder dieser neuen Familie geworden. Es ist seine Gnade. Und das möchte ich nochmal ganz klar betonen, dieses der Welt den Spiegel vorhaltenden Welt, die Welt verurteilen, das kommt nicht aus einem Gefühl der Überlegenheit und des Besserseins. Wer das tut, erweist sich genauso verderblich wie die Welt selbst, weil das letztendlich Hochmut ist. Sondern es ist allein seine Gnade, die uns dazu befähigt. Und es ist allein seine Gnade, die das in uns wirkt und in uns hervorbringt. Und die Reaktion der Welt ist dann Hass. Hier haben wir jetzt ein Beispiel dafür, wie sich dieser Hass der Welt praktisch äußern kann, zum Beispiel durch Verfolgung. Indem die Welt dann wirklich versucht, die Gläubigen zu bedrängen, sich der Gläubigen zu entledigen. Und dann kommt ein weiterer wichtiger Gedanke in Vers 20, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Damit will der Herr Jesus sagen, denkt daran, wenn es mir so ergangen ist und ich bin euer Herr, dann geht es euch noch viel mehr so. Und hier haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben vorher darüber gesprochen, über unsere neue Stellung, die wir in Bezug auf Gott, den Vater, haben. Dass wir bei Gott völlig angenommen sind und dass Gott unser Vater ist. Und das wollen wir doch alle, das sehnen wir uns alle doch danach. Aber uns muss bewusst sein, das gibt es nicht. Und damit verbunden ist immer der zweite Punkt. Das heißt auch, dass wir hier auf dieser Erde den Platz, die Stellung des Herrn Jesus einnehmen müssen. Und sein Platz, seine Stellung hier auf dieser Erde ist nun einmal der Platz, die Stellung eines Verworfenen. Die Welt hat dem Herrn Jesus nie zugejubelt und sie wird es auch nie tun, bis er wiederkommt. Und es muss uns klar sein, das ist meine Platzanweisung jetzt. Ich darf auf der einen Seite die große Freude, das große Vorrecht haben, im Himmel bei Gott vollkommen angenommen zu sein. Durch das Werk des Herrn Jesus und Gott ist mein Vater geworden. Aber hier auf dieser Erde teile ich den Platz eines Verworfenen. Und das ist das, was der Jesus auch immer wieder auffordert dazu, überschlagt die Kosten. Es geht nicht eines ohne das andere, beziehungsweise das ist wie eine Kette, das hängt untrennbar miteinander zusammen. Was aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, zwischen dem Herrn Jesus und uns, gibt es Unterschied und Gemeinsamkeit. Kommen wir mal zuerst auf einen Unterschied zu sprechen. Der Herr Jesus war nie von dieser Welt. Jeder von uns war ein Teil dieser Welt, ehe die Gnade Gottes ihn errettet hat. Der Herr Jesus war aber nie ein Teil dieser Welt. Er hat nie zu der Familie des Teufels gehört und hat nie Ware unterstellt oder hat sich unterstellt dem Werdekanon dieser Familie. Johannes 3, Vers 13. wäre da zum Beispiel zu nennen. Und ich möchte uns eine andere Stelle noch lesen, Johannes Kapitel 8, ab Vers 23. Da sagt der Jesus, und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dann lesen wir Vers 26, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Und dann noch ganz wichtig, Vers 29, und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, ab Vers 28 lesen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und hier haben wir nochmal sehr schön diesen Gegensatz, was es bedeutet. Die einen von unten, er von oben. Die einen Teil dieser Welt, er kein Teil dieser Welt. Sie glauben nicht. Sie erkennen nicht. Unter anderem, weil sie nicht wollen. Und auf der anderen Seite er, völlig abhängig und völlige Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel. Was ich von ihm gehört habe, das rede ich. Vers 28, tue nichts von mir selbst aus, sondern so wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich, und ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällig. Und hier sehen wir wirklich wunderschön, der Herr Jesus, er war nie von dieser Welt. Und sein, ich nenne es jetzt mal so, Wertemaßstab, Wertekanon, steht im völligen Gegensatz zu dem, was den Menschen seit dem Sündenfall, auch den religiösen Menschen, er redet ja hier zu Juden, auch das, was den religiösen Menschen letztendlich kennzeichnet. Und das Zweite, das ist die Gemeinsamkeit, ist, dass wir jetzt auch den Platz des Herrn Jesus auf dieser Erde einnehmen. Und das kommt in diesem letzten Satzteil von Vers 14 zum Ausdruck, in diesem Vergleich, wie ich, man müsste eigentlich besser übersetzen, so hatte das die Elberfelder Übersetzung früher, gleich wie ich, das macht es noch deutlicher, nicht von dieser Welt bin. Sein Platz, den er als Mensch auf dieser Erde inne hatte, ist jetzt zu unserem Platz geworden, gleich wie er. Und dann sagt er in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die erste Bitte um Bewahrung, da ging es um die rechte Beziehung zu Gott und um die rechte Beziehung untereinander. Und hier fügt der Herr Jesus einen weiteren Aspekt jetzt hinzu. Jetzt geht es um die rechte Beziehung zur Welt. Und der erste Aspekt ist, der Jesus bittet nicht dafür, dass wir aus der Welt weggenommen werden. Das heißt, dass wir zum Beispiel gleich nach der Bekehrung ins Vaterhaus, in die himmlische Herrlichkeit kommen würden. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie wäre das doch manchmal schön? Allem Kampf, allen Anfechtungen, Versuchungen zur Sünde, allem Leid, aller Feindschaft, allem, was hier auf dieser Erde schief, schlecht läuft, alles, was Traurigkeit verursacht, alles, was Tränen verursacht, allem einfach enthoben zu sein. Gleich nach der Bekehrung ab ins Vaterhaus in den Himmel. Manchmal, ganz ehrlich, denken wir doch, das wäre eigentlich nicht das Schlechteste gewesen. Übrigens ist es interessant, es gibt im Alten Testament drei Personen, Mose, Elia und eine dritte Person, weiß ich jetzt gerade nicht, die haben gebeten, dass der Herr sie wegnimmt. Und der Herr hat es nicht getan. Das Gebet scheint er offensichtlich nicht so gerne zu erhören. Also nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern, um was bittet er? Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, der Herr lässt die Seinen ganz bewusst in der Welt. Er verbindet damit eine Absicht, aber er bewahrt sie in der Welt. Das heißt, gegen alle Versuchungen, gegen alle Feindschaft, gegen alle Widerwärtigkeiten hindurch werden sie ins Ziel hindurchgetragen. Und das wird übrigens seinen Höhepunkt finden in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Und es ist die einzige Stelle, wo wir dann weggenommen werden. Ich werde sie bewahren vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und wie eine Versuchung über den ganzen Erdkreis kommen kann und den ganzen Erdkreis einschließt, das sehen wir in unseren Tagen sehr lebendig vor unsere Augen gestellt. Das heißt, Gott hat in seiner Weisheit Folgendes beschlossen. Und schlag dazu nochmal den ersten Johannesbrief auf. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das heißt, Gott in seiner Weisheit hat es so verordnet, uns nicht wegzunehmen, sondern in seiner Gnade alles dafür zu tun und seine Gnade gerade darin zu zeigen, nicht, dass er uns wegnimmt, das wäre ja auch Gnade. Wenn er uns gleich nach der Bekehrung von dieser Erde wegnehmen würde, das wäre Gnade. Aber Gott hat in seiner Weisheit es so beschlossen, seine Gnade nicht zu erweisen darin, dass er uns wegnimmt, sondern darin, dass wir überwinden. Dass er uns kräftigt, dass er uns stärkt, dass er uns den Glauben erhält, den Glauben bewahrt, dass wir überwinden. Und das kommt auch zum Ausdruck in dieser Bitte des Bewahrens. Der Herr Jesus bittet seinen Vater darum. Warum? Weil es nicht in unserer Macht und nicht in unserer Kraft liegt. Sondern es muss eine Macht, eine Kraft sein, die von außen auf uns einwirkt und die von außen uns erhält und von außen uns bewahrt. Und so zeigt Gott seine Gnade. Aber das Wunderbare ist, dass wir aus allem, was wir vorher miteinander betrachtet haben, die tiefe Gewissheit haben dürfen, dass der Vater es tun wird. Er will es, seine Liebe zu uns, und er kann es, er ist fähig dazu. Und was sollte uns das mit großer Zuversicht, großer Dankbarkeit und großem Lob ihm gegenüber erfüllen. Noch kurz ein Gedanke, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das kann man sowohl übersetzen als Neutrum, das Böse, oder auch, man kann es als Person, als Maskulinum übersetzen, der Böse. Damit wäre gemeint dann der Teufel. Ich würde eher zur zweiten Ansicht neigen. Die Elberfelder hat es an zwei Stellen. Matthäus 13, Vers 19 und 1. Johannes 5, Vers 18 übersetzt es auch mit der Böse als Person, eben als Teufel Satan. Das heißt, dann betet der Herr Jesus darum, dass wir vor der Quelle, vor dem Urheber alles Bösen und dem Bösen selbst bewahrt werden. Wer angelt, der kann sich leicht das Zitat eines Puritaners, ich meine, es war Thomas Manton, merken, der hat Folgendes gesagt: Satan ist der Urheber, die Quelle, die Welt ist der Köder und die Sünde der Haken. Und Satan tritt uns ja in zweifacher Weise gegenüber. Nach 1. Petrus 5, Vers 8, als der brüllende Löwe, als der Widersacher, der die Gläubigen versucht zu verschlingen, und das tut er durch Verfolgung. Das zweite ist, er tritt uns entgegen als Engel des Lichts, als die Schlange, nach 2. Korinther 11, Vers 14, durch Verführung. Verführung zu falscher Lehre, durch Verführung zu moralischem Bösen. Und das große Ziel nach 2. Korinther 11, Vers 3 ist dann, um unsere Herzen abzuziehen von Christus. Dass Christus nicht mehr alles für uns ist. Sondern dass wir meinen, in irgendwelchen Dingen dieser Welt, in irgendwelchen moralisch bösen Dingen, meinen Erfüllung, Freude, Friede zu finden, dass allein Christus für uns sein möchte. Und so geht der Teufel, Satan, die Gläubigen an. Entweder als brüllender Löwe oder als Engel des Lichts. Und wenn er auch die Lehrbriefe im Neuen Testament anschaut, sie haben immer einen von diesen beiden Anlässen. Der brüllende Löwe, um die Gläubigen in der Verfolgung zu stärken, oder Engel des Lichts, um sie vor der Verführung zu bewahren und zu stärken. Aber das müssen wir uns auch bewusst sein, es ist ein besiegter Feind, aber es ist ein mächtiger Feind. Und deswegen brauchen wir die Bewahrung durch den Vater. Und dann kommt Vers 16. Und jetzt könnte man denken, ja, das ist ja einfach eine Wiederholung von dem, was der Jesus in Vers 14 schon gesagt hat. Da heißt es dann wieder, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Aber wenn der Herr Jesus etwas wiederholt, dann tut er das nicht umsonst. In Vers 14 ist es nämlich die Grundlage um die Bitte zur Bewahrung. In Vers 16 ist es die Grundlage für seine dritte Bitte, die er äußert, nämlich die Bitte um die Heiligung, die wir dann in den Versen 17 bis 19 haben. Und ich möchte schließen damit, dass ich euch einen ganz kurzen Überblick gebe über diese dritte Bitte. Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Der Sohn bittet jetzt den Vater darum, die Seinen zu heiligen. Und jetzt merken wir auch, warum diese Anrede in Vers 11, heiliger Vater, so wichtig ist. Denn er ruft jetzt den an, ein Werk an denen zu tun, dessen Charakter, dessen Wesen durch Heiligkeit gekennzeichnet ist. Und er soll jetzt genau dieses Werk in ihnen tun. Es wird genannt das Mittel, die Wahrheit. Und dann im zweiten Satzteil wird es näher beschrieben. Was ist die Wahrheit? Es ist dein Wort. So, und jetzt wird es interessant. Was ist der Grund, warum wir geheiligt werden müssen? Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Weil wir eine Aufgabe in dieser Welt haben. Und jetzt wird uns plötzlich klar, warum der Herr uns nicht wegnimmt mit der Bekehrung. Warum er uns ganz bewusst hier lässt, warum er uns bewahrt und warum er seine Gnade auch bewusst darin erweisen will, dass wir überwinden und nicht weggenommen werden. Weil wir, Vers 18, eine Aufgabe haben gegenüber dieser Welt. Wir sind gesandt in diese Welt. Wiederum der Vergleich mit dem Herrn Jesus. So wie er ein Zeugnis für Gott, den Vater, gegenüber dieser Welt war, ist es auch unsere Aufgabe, ein Zeugnis von Gott, dem Vater, gegenüber dieser Welt zu sein. Das heißt, hier haben wir den dritten Grund, warum der Herr Jesus für die Seinen betet. Nochmal, der erste war, was und wer sie sowohl für den Vater als auch für den Sohn sind. Der zweite Grund war, die Umstände, in die wir hineingestellt sind, ohne die persönliche Gegenwart des Sohnes in dieser Welt. Und der dritte Grund ist, die Aufgabe, zu der wir in dieser Welt berufen sind. Und dann merkt man auch etwas, oder ich hoffe, ich kann ein bisschen was vermitteln, von welch bestechender und zwingender Logik und welche Weisheit im Aufbau dieses Gebetes steckt. Muss ich sagen, das hat mich wirklich wieder ganz neu fasziniert und mir den Herrn wieder ganz neu groß gemacht. Wenn man sich das mal wirklich durchdenkt, wie der Herr hier systematisch auch in diesem Gebet vorgeht, seine Jünger an die Hand nimmt und sie von Punkt zu Punkt führt und man sieht, wie alles ganz logisch miteinander zusammenhängt. Und dann kommt dann Vers 19 auf das zweite Mittel der Heiligung zu sprechen. Da sagt er, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Das zweite Mittel, mit dem er uns heiligt, ist seine Person, ist er selbst und sein Werk. Ich möchte an dieser Stelle aufhören, weil da steckt letztendlich so viel drin, dass wir darüber nächstes Mal ausführlich nachdenken wollen. Was heißt das, dass der Vater uns heiligt? Dann auch hier interessanter Zusammenhang zwischen Evangelisation und Heiligung. Heiligung als Voraussetzung, um Zeugnis zu sein in dieser Welt. Also nicht ein Seminar über Menschenfischer und so weiter zu machen, das kann man gerne machen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber der erste Punkt, wenn wir Zeugnis sein wollen hier in dieser Welt, müssen wir uns mit dem Thema Heiligung beschäftigen. Was ist unsere Aufgabe gegenüber dieser Welt? Und was ist das Werk von Vater und Sohn, das sie tun, um sicherzustellen, dass wir auch ein Zeugnis in dieser Welt sind? Wie können wir das Ganze anwenden? Es sollte uns wirklich mit tiefster Freude erfüllen, wenn wir an die Vollkommenheit des Werkes des Vaters, seine Weisheit, seine Gnade, seine Größe, die Kraft seiner Gnade und auch die Art und Weise, seine Gnade zu zeigen und sich dadurch zu verherrlichen, dass er solche schwachen, erbärmlichen Gefäße wie mich, wie dich zu Überwindern macht. Ich denke, dann kann uns das nur mit tiefster Freude erfüllen. Und das Zweite ist, wenn wir uns das bewusst sind, dann sollte uns das auch motivieren. Das, was wir in 1. Johannes, und damit möchte ich schließen, schlag nochmal mit mir auf als letztes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Es ist dann die praktische Verwirklichung dessen, was unsere Stellung, unsere Beziehung zu dieser Welt betrifft. Das sagte Herr Jesus, oder der Heilige Geist schreibt durch den Apostel Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und ich denke, dafür dürfen wir füreinander beten, füreinander einstehen, dass auch jetzt in der vor uns liegenden Woche, dass wir motiviert aus der Liebe und dem Bewusstsein der Liebe des Vaters diese Welt nicht lieben, weil sie im völligen Gegensatz zu dem steht, was unser Gott und Vater ist, und dass wir von ganzem Herzen den Willen unseres Gottes tun wollen. Möge der Herr euch, möge der Herr mir in der vor uns liegenden Woche dazu Gnade geben. Amen.